Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir werden heute unsere Predigtreihe über die 10 Gebote schließen. Heute schauen wir uns das 9. und 10. Gebot an. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich bitten, dass ihr nochmal aufsteht und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass deine Gebote uns auch zum Besten dienen und gut für uns sind. Und ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt gebrauchst und mir hilfst beim Reden, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe und dass du uns als Gemeinde hilfst beim Zuhören, dass du zu uns sprichst und uns anhörst. Amen. Ja, der erste Teil der Gebote, das hat der Ralf vor 2 Wochen schon mal angesprochen, der betrifft eher die Harmonie von Gott zu Mensch. Das ist der erste Teil der Gebote. Den haben wir schon hinter uns. Und der zweite Teil der Gebote, da gehören auch die letzten 2 Gebote dazu. Die regeln eher die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Und diese Gebote, die sind für eine funktionierende Gemeinschaft, die in Frieden leben soll, von allergrößter Bedeutung. Deswegen schauen wir uns jetzt als erstes mal das 9. Gebot an. Das steht in 2. Mose 20, Vers 16. 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Oder auch, wie es vielleicht für uns bekannter ist, du sollst nicht lügen. Wenn wir jetzt mal die Lüge an sich selbst etwas ausbreiten, und dann sehen wir, was Lüge eigentlich ist und was da dazugehört. Und dann schaut es so aus und es scheint, als wäre die Lüge in unserem Leben schon ganz normal geworden. Jeder verwendet die Lüge im Alltag, um sich selber eigene Vorteile zu verschaffen. Jeder denkt nur noch an sich. Verkäufer locken mit leeren Versprechen. Bei erzählten Erlebnissen wird übertrieben, damit die Geschichte attraktiver klingt. Man flunkert mit Angaben zu Gewicht, zu Alter oder zum Gehalt. Ja, damit man auch da besser dasteht vor dem Nächsten. Man verbreitet Gerüchte, andere werden schlecht geredet, dass man auch da wieder im besseren Licht erscheint. Lästige Begegnungen werden oft mit Aufgaben oder mit angeblichen Terminen, die wichtiger sind, abgewimmelt. Und auch die ein oder andere Steuererklärung wird wohl nicht so ganz wahrheitsgemäß sein. Wir sehen also, zur Lüge gehört nicht nur das, was wir kennen als ausgesprochene Unwahrheit, sondern auch Übertreibungen, Halbwahrheiten, die Verleumdung, Versprechen zu brechen, Ausreden oder auch Täuschungen und Betrug. Wer also jetzt noch sagt, er lügt nie, der lügt definitiv. Und da denkt sich vielleicht so mancher, das ist ganz schön heftig, so ein Gebot aufzustellen, das sowieso keiner halten kann. Wie kann denn Gott so etwas von uns verlangen? Du sollst nicht lügen. Ist doch gar nicht möglich. So ein Gebot kann Gott einfach nicht aufstellen. Aber trotzdem fordert er es von uns. Und er sagt es auch nicht nur als guten Ratschlag. Es wäre besser, wenn du nicht lügst. Es ist besser für dich und für andere. Nein, er befiehlt es. Du sollst nicht lügen. Kommen wir deshalb zur Frage zurück. Wie kann denn Gott das von uns verlangen? Wie kann Gott dieses Gebot aufstellen? Nur deswegen, weil er selbst der Maßstab für dieses Gebot ist. In Psalm 33, Vers 4 lesen wir, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Die Elberfelder Übersetzung drückt das sogar noch deutlicher aus, denn gerade ist das Wort des Herrn und all sein Werk ist Wahrheit. Und Jesus selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist die Wahrheit und deswegen ist er auch der Maßstab für die Wahrheit und für dieses Gebot. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Jedes seiner Worte hat absolut gestimmt und war immer ehrlich. Und deswegen kann er auch dieses Gebot aufstellen und es von uns verlangen. Wenn ich etwas für mich persönlich beachten soll oder etwas einhalten soll, egal in welchem Bereich das ist, dann fällt es mir immer einfacher, wenn ich den Sinn dahinter kenne, um es auch zu verstehen, wenn ich zum Beispiel Medikamente mit besonders viel Wasser einnehmen soll, damit sie wirken? Oder warum soll ich eigentlich meinen Motor warm halten, damit er nicht gleich kaputt geht? Und deswegen auch hier die Frage, die sich mir gestellt hat, warum sind denn diese zwei Gebote oder jetzt zuerst das 9. Gebot so wichtig für mich? Warum sollen wir nicht falsch Zeugnis reden? Rechtlich gesehen ist eine Lüge nämlich nur dann strafbar, wenn sie jemandem Schaden zufügt. Damit ist in der Regel ein Schaden gemeint, der auch in einem Geldwert sichtbar wird. Zum Beispiel falsche Angaben bei der Arbeitszeit. Ich schreibe mehr Stunden auf, als ich eigentlich gearbeitet habe. Das kann ich dann direkt ausrechnen. Mein Stundenlohn mal die Stunden, die ich zu viel aufgeschrieben habe, ist gleich der Schaden in einem Geldwert. Aber Gott hat nicht gesagt, du sollst nicht lügen, außer wenn es keinem einen sichtbaren Schaden zufügt, dann ist es erlaubt. Nein, Gott macht da keine Unterschiede. Er sagt, du sollst nicht lügen. Also schauen wir uns mal die wirklichen Folgen an, die die Lüge so mit sich bringt. Da ist zum einen die Gefahr für den Lügner selbst. Er ist ständig bedroht, dass seine Lüge entlarvt wird. Deshalb haben Lügen tatsächlich kurze Beine, wie wir es kennen. Unwahrheiten, die über Jahre hochgehalten werden, belasten häufig den Lügner, physisch und psychisch. Um eine kleine Lüge nicht auffliegen zu lassen, wird oft immer weiter gelogen. Und man steigert sich in eine riesige Lügengeschichte ein, damit die Geschichte nicht aufdeckt. Richtig dramatisch wird es aber dann, wenn tatsächlich eine Lüge auffliegt. Sie führt zu einem gravierenden Vertrauensverlust. Lüge zerstört Beziehungen. Sie sät Misstrauen und erschüttert immer die ganze Gemeinschaft. In der Bibel lesen wir von einigen Fällen, in denen die Lüge Beziehungen zerstört hat. Eine davon ist zum Beispiel Jakob und Esau. Die steht in 1. Mose 27. Jakob belügt seinen Vater, täuscht ihm vor, Esau zu sein, und ergaunert sich dadurch den Segen seines Vaters. Im gleichen Kapitel in Vers 41 lesen wir daraufhin, dass Esau dem Jakob zum Feind wurde. Er verfolgte ihn und wollte ihn umbringen. Das alles aus einer Lüge heraus. Aber nicht jede Lüge muss unbedingt gleich zu Mord und Totschlag führen. Aber eines passiert immer. Vertrauen geht verloren. Aber was ist eigentlich Vertrauen und wieso soll das so wichtig für uns sein? Ich verlasse mich auf eine Aussage oder eine Handlung. Ich verlasse mich darauf, dass Dinge der Wahrheit und der Richtigkeit entsprechen. Und dieses Aufeinander verlassen können ist für den Umgang mit jeder Person wichtig und dadurch werden Beziehungen verstärkt und vertieft. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Wenn zum Beispiel draußen hier auf dem Parkplatz der Norbert mit seinem großen Bus ausparken will und da ist gerade wenig Platz und ich schaue, wie weit es noch geht, damit er das nächste Auto nicht anfährt, dann vertraut er schon auf mich, dass das stimmt, was ich ihm sage. Er denkt gar nicht darüber nach. Wenn ich jetzt mir aber ins Fäustchen lache und sage, ja, ja, geht noch einen Meter, fahr nur, geht schon. Und dann schiebt er das nächste Auto hinter sich einen halben Meter zur Seite, ja, dann könnt ihr euch denken, dass ihr mir bei anderen Sachen das nächste Mal nicht mehr so sehr vertrauen wird. Ihr seht, Vertrauen fängt schon im ganz Kleinen an. Aber es geht noch weiter. Unser ganzes Leben besteht im Prinzip aus Vertrauen. Ihr habt euch auf den Stuhl heute gesetzt, im Vertrauen darauf, dass er euch trägt, ohne dass ihr vorher einen Belastbarkeitstest mit einem anderen Gewicht gemacht habt. Und wenn ihr eine Aspirintablette einnehmt, vertraut ihr auch darauf, dass da jetzt wirklich das drin ist, was auf der Packung steht. Ihr lasst nicht die Tablette erst ins Labor schicken, um sie zu prüfen. Wobei ihr auch dann wieder dem Laborant vertrauen müsstet, dass das stimmt, was er geprüft hat. Wir vertrauen täglich öfter, als wir vielleicht meinen. Und durch jede positive Erfahrung, die wir machen, wird unser Vertrauen in jemanden oder in etwas verstärkt. Ihr seht, bis in welches kleinste Detail Lüge und Wahrheit gehen. Darum ist es auch so wichtig, dass wir die Wahrheit sagen. Denn die Wahrheit bewirkt genau das Gegenteil der Lüge. Die Wahrheit stärkt eine Beziehung und baut auf. Sie festigt sie und befreit von Misstrauen und Ängsten. Ohne die Wahrheit wird eine Beziehung nie funktionieren. Mit Beziehung meine ich jetzt nicht nur die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, sondern die jeder Art. Zu meiner Familie, zu Freunden, zu Bekannten, aber auch zu Unbekannten. Und natürlich auch unsere Beziehung zwischen Gott und mir. Und in dieser Beziehung geht es nicht nur darum, Gott nicht zu belügen, sondern jede Lüge zerstört ein Stück weit die Beziehung zu ihm. Denn vor ihm bleibt keine Lüge verborgen. Auch wenn manche Lüge vielleicht funktionieren mag, weil sie uns aus einer Schwierigkeit herausgebracht hat und ja, sie so wirklich geklappt hat. Trotzdem hat sie direkte Auswirkungen. Schlagen wir mal zusammen 1. Petrus 2, Vers 1 auf. 1. Petrus 2, Vers 1 und auch den zweiten Vers. Da lesen wir: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Es geht hier darum, Sünde aus meinem Leben zu verbannen und auszuräumen, damit ich Hunger habe nach Gottes Wort. Andersherum, Sünden wie Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdungen, also genau die Art von Sünden, um die es heute geht, die töten unseren Hunger nach Gottes Wort. Die Wahrheit ist also nicht nur wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch ganz besonders für unsere Beziehung zu Gott, damit diese gestärkt und vertieft wird. Wir lesen aber in diesen zwei Versen auch, dass Neid dieselbe Auswirkung hat. Kommen wir deshalb zum 10. Gebot. Denn Neid ist ein sehr großer Bestandteil des 10. Gebots. Lesen wir 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Hier geht es um Neid, um Eifersucht, um Habsucht. Ich will etwas haben, was der andere hat, obwohl es mir gar nicht zusteht. Ich gönn's ihn nicht. Oder ich will auch einfach immer mehr haben, als ich bis jetzt habe. Mehr haben als mein Nächster. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Aber Neid an sich hört sich vielleicht für manchen gar nicht so schlimm an. Vielleicht sogar eher harmlos. Schlagen wir doch mal Jakobus 3, Vers 16 auf. Jakobus 3, Vers 16, da lesen wir: Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Aber warum ist denn Neid so schlimm? Auch hier gibt es wieder die Auswirkung auf unseren Mitmenschen und die Auswirkung auf unsere Beziehung zu Gott. Und auch bei dieser Sünde lesen wir von einigen Beispielen, wozu Neid geführt hat. Schon in der biblischen Geschichte. Angefangen bei Kain und Abel. Kain erschlägt seinen Bruder, den Abel, weil er neidisch auf ihn ist, weil sein Opfer nicht angenommen wird. Das von Abel aber schon. Von König Saul lesen wir, dass er neidisch auf David war. Saul wird nach jeder Schlacht gefeiert, dass er Tausende geschlagen hat, David aber für Zehntausende. In 1. Samuel 18, Vers 9 lesen wir daraufhin: Und Saul blickte neidisch auf David von jedem Tag an und forthin. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wissen wir, dass dieser Neid dazu führte, dass Saul ab dahin David verfolgt hat, um ihn umzubringen. Und von König David lesen wir, dass er die Frau eines anderen begehrte. Das hat dazu geführt, dass er Ehebruch begangen hat und auch noch zum Mordauftrag, um diese Sünde zu vertuschen. Wir sehen also, dass Neid ganz oft, der eigentlich harmlos ausschaut, ein Auslöser für viel stärkere Sünden ist, für Hass und für Sünden, die da folgen können. Genauso wie es Jakobus geschrieben hat. Ich lese nochmal Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Diese Sünde ist also keinesfalls zu unterschätzen. Aber woher kommt denn dieser Neid? Und was ist eigentlich Neid? Ich vergleiche mein Leben mit das von anderen und bin unzufrieden. Meistens geht es darum, was der andere hat. Jetzt hat sich der Nachbar doch tatsächlich einen niegelnagelneuen BMW rausgelassen. Kann doch nicht sein, ich muss immer noch mit so einer alten Schüssel durch die Gegend fahren. So eine Sauerei, das gönne ich ihm einfach nicht. Wir vergleichen unser Leben immer mit dem eines anderen und meistens mit denen, die mehr haben als wir und werden dadurch unzufrieden. Aber vergleichen wir auch mal in die andere Richtung. Hier in Deutschland geht es uns nämlich gar nicht so schlecht, wie wir oft meinen. Selbst Hartz-IV-Verdiener in Deutschland gehören zu den reichsten 15% der Welt. Der deutsche Durchschnittsverdiener gehört schon zu den reichsten 2% der Welt. Vergleichen wir uns also mal konkret in die andere Richtung. Nehmen wir mal die Zeit, wie lange man arbeiten muss, um eine Dose Cola zu verdienen, also circa 50 Cent. Es gibt genug Agenturen, die Statistiken aufstellen, also ich habe mir das nicht selber ausgedacht und ausgerechnet. Der hiesige Durchschnittsverdiener hat so eine Dose in circa 3 Minuten und 37 Sekunden erarbeitet. Ein Arbeitnehmer aus Ghana muss dafür schon 9 Stunden buckeln. Sind wir bei solchen Zahlen immer noch neidisch? Wir sehen oft nur noch auf das, was wir nicht haben und vergessen dabei, was wir schon selber alles haben. Dieses Denken und diese Lebensweise entspricht aber ganz und gar nicht dem, was Gott eigentlich von uns will. Paulus schreibt im ersten Brief an die Thessalonicher, in Kapitel 5, Vers 18, seid dankbar in allem, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. An die Philipper schreibt er in Kapitel 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. An die Kolosser schreibt er in Kapitel 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und auch an Timotheus schreibt er in Kapitel 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Gott möchte von uns, dass wir dankbar sind. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was er uns gibt, mit dem, was wir haben. Wir sollen uns nicht nach Dingen sehnen, die anderen gehören oder immer Ausschau halten nach mehr und noch mehr. Denn die Habsucht ist ein nicht endender Kreislauf. Unsere Wünsche werden sich immer wieder nach oben anpassen. Wenn mein Kontostand wächst, dann werden auch meine Wünsche wachsen. Und wieder will ich mehr und bin nicht zufrieden. Der britische Philosoph Francis Bacon hat mal gesagt, reich ist nicht, wer alles hat, sondern wem es reicht. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Wir müssen aufhören, nach Glück und Zufriedenheit zu jagen, indem wir uns materiellen Reichtum und Besitztümer anhäufen. Wir dürfen nicht zulassen, dass irdische Dinge die Leere füllen, die nur Gott wirklich füllen kann. Gott verspricht, dass er unsere Bedürfnisse stillt, wenn er an erster Stelle steht und nicht Geld oder Ansehen oder andere Besitztümer. Wenn wir lernen, die Geschenke Gottes wertzuschätzen und nicht alles als selbstverständlich ansehen, wenn wir dankbar sind für kleine Dinge, dann wird unser Herz zufrieden. Dann wird aus einem neidischen Blick zum Nachbarn mit dem neuen Auto ein dankbarer Gedanke, der sagt, danke Herr, dass ich nicht zu Fuß gehen muss und dass ich trocken und bequem vorwärts komme. Das Jahr, das ich in Tansania war, hat mich da sehr geprägt. Ich freue mich irgendwie immer wieder, wenn ich einfach den Kühlschrank aufmache, mir ein Wurstbrot machen kann und bin dankbar, dass das so einfach geht. Das ging damals einfach nicht. Es sind oft die Kleinigkeiten, die es ausmachen und die unsere Einstellung ändern. Die meisten von euch kennen vielleicht noch die Kindergeschichte von Pinocchio. Eine Holzpuppe mit eingebautem Lügendetektor. Immer wenn Pinocchio gelogen hat, und das war nicht gerade selten, ist seine Nase ein Stück weit gewachsen. Das hat bei Pinocchio nicht nur dazu geführt, dass seine Nase extrem lang geworden ist, es hat auch dazu geführt, dass es ihm so peinlich wurde, dass er mit dem Lügen aufgehört hat. Wir haben jetzt zwar kein sichtbares Alarmsystem, so wie Pinocchio, das sofort anschlägt, wenn wir sündigen, aber so etwas Ähnliches, und zwar unser Gewissen. Die Frage ist nur, wann fängt es an, bei dir oder bei mir anzuschlagen? Ist es vielleicht schon deaktiviert? Ist unser Gewissen schon so abgestumpft, dass es mich vielleicht gar nicht mehr juckt, wenn ich sündige? Das muss nicht so bleiben. Wir haben uns in den letzten Wochen jetzt alle 10 Gebote etwas detaillierter angeschaut und haben gesehen, dass Sünde oft viel früher anfängt, als man vielleicht gedacht hat und noch viel mehr dazugehört, als wir vermutet haben. Ich hoffe, dass wir alle etwas sensibler geworden sind für die Sünde und wir uns ihr bewusster werden. Beten wir dafür, dass Gott die Sünde in unserem Leben aufdeckt und unser Gewissen damit schärft, damit wir unserem Herrn Jesus immer ähnlicher werden können. Ich mag die Punkte noch einmal kurz zusammenfassen. Die Sünde trennt uns von Gott und sie schadet unsere Beziehung zu ihm. Wir erinnern uns an die ersten beiden Verse aus dem 1. Petrusbrief. Betrug und Neid töten unseren Hunger nach Gottes Wort. Unsere Sehnsucht nach ihm nimmt mit Sicherheit ab. Belüge ich jemanden, werde ich auf jeden Fall sein Vertrauen verlieren. Die Tiefe einer Beziehung wird immer mehr abnehmen, wenn Lügen sich ansammeln und zur Normalität werden. Beneide ich jemanden, begehre ich etwas von meinem Nächsten oder will ich einfach immer mehr und kriege nie genug, ist außer dem Neid und der Habsucht die nächste Sünde meistens nicht weit weg. Hass, Diebstahl, Ehebruch, Totschlag. Neid und Habsucht sind gefährliche Auslöser für weitere Sünden. Eine Sünde ist aber auf jeden Fall garantiert: die Undankbarkeit. Gott hat keinen Gefallen daran. Er möchte, dass wir zufrieden sind mit dem, was er uns schenkt. Denn er ist ein gnädiger Gott und wird allen unseren Mangel ausfüllen. Lasst uns also auch hier die Augen offen halten für Dinge, die nicht selbstverständlich sind, und uns hier in Dankbarkeit üben. Die Gründe dazu werden uns mit Sicherheit nicht ausgehen. Amen.